Spoiler Alert. Der Erzähl-Podcast von Sagen und Mythen. Sagen und Mythen. Heute haben wir die 10. Folge. Ich bin Stefan und mein Gesprächspartner ist der Daniel. Hallo Daniel.
Hallo Stefan.
So, Daniel hat mir gerade gesagt, er ist heute nicht so spritzig. Ob gesundheitlicher Beeinträchtigung?
Ja, oder Nachwirkungen von Beeinträchtigung. Oder
genau, Beeinträchtigung zweiter Ordnung sozusagen. Ja. Das macht aber nichts, weil wir haben heute einen spritzigen Gott am Start, nämlich einen mal wieder Fruchtbarkeitsgott und obendrein der Gott des Weines. Also das wird die gespritzte Schorle unter den Podcasts, zumindest solange wir bei den Griechen bleiben. Nämlich wir reden über Dionysos heute. Es wird also eine rauschende Folge. Ha. Nein, also der Dionysos ist ganz schön rauschig, aber ich hoffe, wir werden das mit einigermaßen klaren Kopf über die Bühne bringen. Einen kurzen Disclaimer habe ich vorweg. Falls ihr unsere zweite Folge noch nicht gehört habt, da geht es um die Erschaffung der Menschheit, wie sich die Griechen das vorstellen und vor allem dort erzähle ich eben die Erschaffung der Menschheit mit Prometheus und so weiter, erzähle aber eine etwas untypische Variante dieser Geschichte, die selten erzählt wird, mit Zagreus. Falls ihr da nicht mehr wisst, wovon ich rede, hört euch die am besten nochmal an, weil da nehme ich heute Bezug drauf. Und auch die letzte Folge von Apoll ist vielleicht ganz gut, wenn man die gehört hat, weil wir da vielleicht doch auch noch drauf zurückkommen. Apoll und Dionysos sind nämlich gewissermaßen so, zwei Seiten einer Medaille.
Dann muss ich gleich mal einschränkend anmerken, dass ich mich an die Nummer mit Zagreus auch nur so ganz dunkel erinnern kann.
Das ist ein glücklicher Zufall. Dann nein, also dann erzähle ich einfach eine Kurzfassung dieser Zagreus-Geschichte, dann haben wir die auf dem Zettel. Wer es aber im Detail haben möchte, bitte die nochmal hören.
Ja.
Gut, dann fange ich mal direkt an. Noch nicht mit Dionysos selbst, sondern ein bisschen mit Vorgeschichte. Nehme ich einmal kurz diese Zagreus-Nummer. Also, es war so, dass Zeus mit seiner, also wie es ja meistens so ist, wenn man eine griechische Sage erzählt, es geht immer mit Zeusens Sexualtrieb los. Mhm. Hier war es also so, dass Zeus mit seiner Schwester Demeter eine Tochter gezeugt hat, nämlich Persephone, die hieß zu dem Zeitpunkt noch Chore, was Jungfrau oder Tochter bedeutet. Diese Chore hat er dann in Form einer, also in die, da schlug sein Sexualtrieb auch zu, beziehungsweise in die hat er sich womöglich sogar ernsthaft verliebt. In Form einer Schlange hat er dann diese Chore befruchtet. Und die hat ihm einen Sohn geboren. Also dieses Kind ist sowohl sein Enkel als auch sein Sohn. Und von dem war er begeistert, von diesem Zagreus, und hat quasi im Olymp verkündet, dass dieses Kind sein Erbe sein werde, wenn er eines Tages mal den Thron da im Götterhimmel abgibt. Das ist ein bisschen ein komischer Gedanke bei so unsterblichen Göttern, aber naja, wer weiß, vielleicht hatte er vor, irgendwann halt in Rente zu gehen oder sowas. So oder so verkündet er also hier der Zagreus, das ist es, das ist der Sohn schlechthin. Mhm. Und davon war seine Ehegattin, die Hera, nicht begeistert, weil schließlich empfand sie es so, dass einer seiner ehelichen Söhne diesen Erbenposten verdient hätte und hat dann ihren gesamten Zorn gegen dieses Kind gerichtet, hat ein paar Titanen angeheuert, die das Kind umbringen sollten, und das hat dann auch geklappt. War nicht so ganz einfach, aber die Titanen haben also dieses Kind ermordet, also zerrissen, in Stücke gerissen, und ja, da das Kind sich in Stierform befand, als sie es zerrissen haben, haben sich die Titanen auch gedacht, ach Mensch, so ein leckeres Stück Rind können wir jetzt nach so viel Arbeit auch gebrauchen, und haben diesen Stier dann auch verschlungen. Nur das Herz haben sie übrig gelassen. Das wollten sie wohl so als Beweisstück der Hera mitbringen, dass sie ihren Job auch getan haben. Jetzt hat der Zeus das irgendwie mitgekriegt, dass die Titanen da seinen Sohn gerade umgebracht haben, und schickt zum einen Athene los, um denen Einhalt zu gebieten, und macht sich aber auch selbst auf den Weg. Und nun ist es tatsächlich so, dass sie das nicht mehr verhindert kriegen, und Zeus in seinem Zorn schmeißt seine Blitzkeile auf diese Titanen und zerbrennt sie zu einem Häufchen Staub. In Form dieses Staubes, deswegen habe ich das auch erzählt bei der Erschaffung der Menschheit, diesen Staub verwendet Prometheus dann, und backt den in seinen Lehm ein, den er verwendet, um die Menschen zu backen. Also etwas von dem Zagreus ist in uns. Aber, und das habe ich auch in der Folge erzählt, Athene nimmt dieses Herz und bringt es zurück zu Zeus und sagt, hier, guck mal, das ist übrig von Zagreus. Was sollen wir denn damit machen? Sollen wir es irgendwie begraben oder sonst irgendwie bestatten? Was machen wir denn mit diesem Herz? Und Zeus sagt, ja, gib mir das mal, ich nehme das in meine Obhut. Und Zeus nimmt dieses Herz und verbirgt es unter seiner Achselhöhle und bewahrt es dort auf. Achselhöhlen hatten wir ja schon ein paar Mal.
Der Brutkasten der Antike?
Genau, wobei dieses Herz jetzt hier in diesem Brutkasten sich jetzt nicht weiterentwickelt. Man könnte es fast denken bei all den Sagen mit Achselhöhlen, die wir jetzt so gehört haben. Hier kommt eine etwas andere Variante. Also hier ist es tatsächlich nur so, dass er in seiner Achselhöhle dieses Herz eben gut aufbewahrt. Und dann gehen viele, viele Jahre ins Land. Irgendwann, und jetzt beginnt gewissermaßen die eigentliche Dionysos-Sage, und wie all die Sagen so beginnen im griechischen Götterhimmel, beginnen sie womit?
Mit
Zeus Sexualtrieb, exakt. Diesmal ist er scharf auf eine Sterbliche, auf Semele nämlich. Semele ist die Tochter von Kadmos, das ist der König von Theben zu dem Zeitpunkt. Und auch das scheint ähnlich wie bei Kore damals eine etwas ernstere Geschichte zu sein. Also in den meisten Fällen ist Zeus so der Typ für die One-Night-Stands. Ne? So, der springt von einer Blüte zur nächsten, und wenn er es immer im Bett hatte, interessiert er sich eigentlich nicht mehr für seine Liebhaberin. Es gibt so ein paar Ausnahmen, und Semele ist eine davon, mit der beginnt er tatsächlich eine langfristige Beziehung. Und zwar inkognito. Also er begegnet ihr in Menschenform. Als was er sich da ausgibt, ist unklar. Ich persönlich vermute, dass er ihr in Gestalt eines seiner eigenen Priester entgegentritt. Das halte ich so für das Realistischste, dass da quasi an so einem Königshaus, da kann ja nicht jeder auftauchen. Und so regelmäßig irgendwie Verkehr mit dem Königshaus pflegen ist auch irgendwie nicht so einfach für Gäste und sowas. Also ich vermute, er hat die Gestalt eines Priesters seines eigenen Kultes angenommen und hat in dieser Form regelmäßig mit der Semele verkehrt, und zwar sowohl in sozialem als auch in sexuellem Sinne. Ja, und also was überliefert ist, ist, dass er gewissermaßen ihr aber nicht wirklich verrät, wer er ist, und dass das so aussah, als dass er gewissermaßen, als dass das so eine Art Nachtbeziehung ist. Also tagsüber hatten die nichts miteinander zu tun, sie wusste auch nicht, wo der immer hingeht, aber abends kam der immer zu ihr und ist mit ihr ins Bett gegangen, und am nächsten Morgen ging er wieder. So, also scheint so eine reine, ja,
klassische Affäre, oder?
Genau, ich wollte gerade Fickbeziehung sagen. Also, ja, genau, also es ist halt so eine klassische Affäre. Das drückt es ganz gut aus, ja. Vielleicht schneiden wir das mit der Fickbeziehung raus, dann sind wir jugendfreier. Wobei, wenn man sich überlegt, ne? Was wir jetzt schon inhaltlich erzählt haben, mit Inzest zwischen Bruder und Schwester und dann mit der Tochter und dann wird das Baby umgebracht. Das ist schon alles eh nicht mehr jugendfrei hier.
Ja, genau, da muss man sich um die Fickbeziehung, glaube ich, auch keine Sorgen mehr machen.
Gut, also, es ist eine Fickbeziehung.
Soll ich es nochmal sagen?
Ich glaube, wir haben es jetzt insgesamt 4-mal gesagt, das ist keine gute Zahl. Lass uns die 5 voll machen. Willst du oder soll ich?
Mach du.
Fickbeziehung. Gut. Auf jeden Fall kriegt das natürlich die eifersüchtige Hera mal wieder mit. Das ist ja so ihre Funktion in den Sagen. Sie hat die Rolle der eifersüchtigen Gattin zu spielen.
Das ist der zweite Schritt der griechischen Sage.
Genau. Sind nicht bei jeder, aber bei vielen. Genau. Hera ist also mal wieder eifersüchtig, kriegt das alles mit, und man würde jetzt ja erwarten, dass sie wieder mit ihrem vollen Zorn gegen die Semele vorgeht. Das tut sie aber nicht. Die nimmt auch die Gestalt einer Sterblichen an. Auch hier weiß man nicht genau, was für eine Sterbliche. Ich vermute auch die Gestalt einer Priesterin. Und geht zu dieser Semele und sagt: Hier, Semele, sag mal, du hast doch da eine Fickbeziehung am Start. Und Semele sagt: Nö, wie kommst du da drauf? Und sie sagt: Komm, jetzt erzähl mir doch nichts, ich sehe dir das doch an. So, du blühst in einer Form auf, das ist nur, wenn man gerade dieses aufregende Abenteuer einer neuen und sexuell sehr ansprechenden Beziehung hat. Du hast auch einen Kerl im Bett, das sieht man dir doch an. Und sie so: Ja, stimmt schon und so weiter. Aber bitte verrat's nicht weiter, vor allem meinem Vater nicht. Das ist immer so problematisch, wenn man als Prinzessin nicht jungfräulich in die Ehe geht. Das ist immer wegen dieser ganzen dynastischen Überlegungen so unpraktisch. Und Hera sagt: Ja, kein Problem, aber erzähl mir doch mal, wer ist es denn? Und sie so: Ja, das ist eine gute Frage, das weiß ich nicht so genau. Der kommt immer abends vorbei, mein Prince Charming. Ich weiß eigentlich auch nur, dass er irgendwie gut aussieht und hervorragend im Bett ist. Und dann morgens geht er wieder, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie der heißt und was der so macht und so. Und Hera sagt: Ja, aber das ist doch komisch, oder? Also, meinst du denn, dass er dich liebt? Ja, klar liebt er mich, sagt er mir regelmäßig. Ja, aber wenn er dir nicht mal verrät, wer er ist, wenn er dir nicht mal seinen Namen sagt, dann, also, das ist doch komisch, das passt doch mit Liebe nicht zusammen, der nutzt dich doch aus. Und ja, die Semele grübelt so ein bisschen und denkt sich: Ja, Mensch, die hat recht, und stellt dann ihren Prince Charming zur Rede, als der das nächste Mal kommt und sagt: Hier, wir müssen reden. Und Zeus denkt sich: Oh, das ist keine gute Idee, das kann ich gar nicht so gut. Und Semele sagt: Ja, ich will wissen, wer du bist. Und Zeus sagt: Nee, glaub mir, du willst nicht wissen, wer ich bin. Und sie sagt: Doch, ich will wissen, wer du bist, ansonsten beenden wir das Ganze hier. Und das will der Zeus natürlich nicht. Das geht nicht. Also wenn das rauskommt, dass eine Sterbliche mit ihm, mit dem König der Götter, einfach Schluss gemacht hat, das, ja, das würde sich beim Männerabend schlecht machen. Mhm. Also zumindest in seinem Macho-Kopf, das geht nicht. Also gibt er nach und sagt, ich bin Zeus. Und da guckt sie dann erstmal diese Mele und ist dann ganz, ja, ganz unterwürfig auf einmal und bittet ihm um Verzeihung, dass sie da jetzt so frech war und so weiter. Und der Zeus sagt, ja, ist ja kein Problem, wir machen einfach weiter wie bisher und dann gehen sie ins Bett. Und am nächsten, und dann, ja, geht das wieder so eine Weile weiter und Hera ist ganz verwundert, weil die eigentlich dachte, dass, wenn sie es hinkriegt, dass das Mädchen so frech zu Zeus ist, dass er sie dann fallen lässt wie eine heiße Kartoffel. Aber das Ganze geht weiter. Und sie denkt sich, jetzt den nächsten, die nächste Phase meines Planes starten. Wie sagt man denn da? Plan B, ja. Genau. Hera startet Plan B und spricht die Semele wieder an und sagt, sag mal, hier hast du inzwischen rausgefunden, wer dein Stecher ist. Und sie sagt, ja, habe ich rausgefunden, darf ich dir aber nicht verraten. Und sie sagt, ja komm, jetzt, du weißt es doch überhaupt nur, weil ich dich dazu überredet habe. Rück schon raus, wer ist es? Und sie sagt, ja, es ist Zeus. Und sie sagt, was, Zeus, ja, das ist ja unglaublich und so. Aber das musst du doch bemerkt haben, wie konnte dir denn entgehen, dass das Zeus ist und so. Und sie sagt, naja, der zeigt sich mir ja nicht in seiner wahren göttlichen Gestalt, sondern er nimmt die Gestalt eines Sterblichen an, deswegen habe ich das nicht bemerkt. Und sie sagt, ja, aber das, wenn du tatsächlich mit Zeus ins Bett gehst, dann musst du doch mal ihn dazu bringen, dass er sich dir in seiner wahren göttlichen Gestalt zeigt. Und sie sagt, ja, nö, wieso, muss ich doch nicht, naja, also sonst kann es doch keine Liebe sein, wenn du nicht mal weißt, wie er wirklich aussieht, das geht doch nicht. Und Semele sagt, ja, stimmt, hast recht, da rede ich mal mit ihm drüber. Sie überlegt dann aber noch so ein bisschen, wie sie das wohl so macht und ja, braucht dann eine Weile lang zu. Der Zeus hat sich in der Zwischenzeit ernsthaft in sie verliebt und hat einen Entschluss gefasst, kann man sagen. Also der fand diese Frechheit, die sie so an den Tag gelegt hat, die fand er irgendwie anziehend und spricht sie jetzt an einem Abend, an dem sie eigentlich schon vorhatte, ihn jetzt da auf diese wahre Gestaltgeschichte anzusprechen, spricht er wiederum sie an und sagt, hier, Semele, wir müssen reden. Du musst mir was versprechen. Und sie sagt, ja, was denn? Und er sagt, ja, du musst mir jetzt erstmal so ein Blanko-Versprechen geben, weil ich kann dir nicht vorher sagen, worum es geht. Und sie sagt, boah, mal so ein Blanko-Versprechen, kommst du mir mit dem Bausparvertrag um die Ecke hinterher, das geht ja nicht. Und er sagt, doch, komm hier, wir lieben uns doch, gib mir mal ein Versprechen, ich fordere dir schon nichts Schlimmes ab. Und sie sagt, ja, also gut. Und er sagt, okay, pass auf, kramt sich einmal so im T-Shirt rum und zieht da so ein Herz raus, was er unter der Achselhöhle verborgen hatte und sagt, ich möchte, dass du dieses Herz isst. Und Semele denkt sich, boah, also, naja, gut. Also, ich fordere dir schon nichts Schlimmes ab, was anderes vorgestellt, als jetzt hier irgendwie so ein Rinderherz essen zu müssen. Obendrein eins, was du seit Jahren unter der Achsel rumgeschleppt hast. Aber gut, was tut man nicht alles für die Liebe und dem König der Götter widerspricht man jetzt ja auch nicht so. Sie wirkt also dieses Herz runter.
Das gepökelte Rinderherz.
Genau, das mit Achselschweiß gepökelt. Sehr schön. Ja, wer weiß, was göttlicher Achselschweiß so alles an Inhaltsstoffen. Ja. Gut. Interessant ist, dass sie kurz danach feststellt, sie ist schwanger. Und sie ist sich sicher, dass das an diesem Herzen liegt. Und Zeus auch. Also irgendwie scheinen die sonst für Empfängnisverhütung gesorgt zu haben. Also dass es einfach so aufgrund ihres allabendlichen Geschlechtsverkehrs kommt, da kommen sie irgendwie nicht drauf und sind der Meinung, es hat was mit diesem Herzen zu tun. Und Zeus ist da auch ganz, ganz froh drum, weil er gewissermaßen eine Wiederauferstehung seines, ja, seines speziellen Sohnes gewissermaßen jetzt erwartet. Mhm. Kurz danach trifft Semele wieder auf Hera und Hera ist völlig baff, dass die immer noch durch die Gegend läuft und offensichtlich schwanger ist und das trotz all ihrer Versuche mit dem diese Beziehung zu zerbrechen, dass das immer noch nicht gelaufen ist und sagt dann hier, Semele, wie sieht's aus? Hast du jetzt inzwischen mal mit dem Zeus gesprochen, dass er sich dir mal in seiner wahren Gestalt, ich meine, jetzt hat er dich inzwischen auch geschwängert, das muss doch irgendwie machbar sein. Und Semele sagt, ja, nee, ich weiß irgendwie nicht, wie ich das angehen soll und so und naja. Und irgendwie kommt es dazu, dass sie der Hera auch erzählt, dass diese Geschichte mit diesem Blankoversprechen gelaufen ist zwischen ihr und Zeus. Und dann sagt Hera, naja, aber das ist doch, da hast du doch deinen Weg, gehst du zum Zeus und forderst ihm auch so ein Blankoversprechen ab und dann weißt du, wie du an deinen Willen kommst. Und die Semele denkt sich, ja, das ist eine gute Idee. Geht zu Zeus und sagt, hier, wir müssen reden. Ich brauche auch so ein Blankoversprechen von dir. Und Zeus sagt, boah, das geht nicht. Ich bin der König der Götter. Wenn du mir einen Bausparvertrag unterjubelst, das könnte ja unglaubliche Folgen haben. Und Semele sagt, nee, wir lieben uns doch. Und so, genauso wie du es beim letzten Mal gesagt hast, ich fordere dir schon nichts Schlimmes ab. Und Zeus sagt, also gut, ja, okay. Und sie sagt, ich möchte, dass du dich mir in deiner wahren Gestalt zeigst, in deiner vollen Pracht. Und Zeus sagt, sag mal, weißt du, was du da von mir verlangst? Das wirst du nicht überleben. Das kann kein Sterblicher sehen, wie ich in meiner wahren Gestalt aussehe. Und Semele sagt, aus welchem Grund auch immer, sagt sie, ja, trotzdem ist wichtig hier wegen Liebe. Ich überlebe das schon, keine Sorge. Ich trage schließlich dein Kind in mir. Das wird schon alles gut gehen. Mhm. Und Zeus, gebunden an sein Versprechen, zeigt sich ihr in seiner wahren göttlichen Gestalt. Manche sagen, er zeigt sich ihr in Form eines Blitzes. Und naja, auf jeden Fall, er hat recht, kein Sterblicher kann den König der Götter in seiner vollen göttlichen Pracht, in seiner wahren Gestalt sehen, ohne dabei Schaden zu nehmen. Diese Mele beginnt zu brennen wie eine Fackel. Mhm. Und verbrennt bei lebendigem Leibe. Und Zeus kann sie auch nicht mehr retten bei all seiner Macht. Da kann er nichts gegen tun. Und was er dann aber macht, ist in diesen brennenden oder verbrennenden Leib seiner Liebhaberin hineinzugreifen und greift da diese noch ungeborene Leibesfrucht aus ihr heraus und kann diesen Fötus irgendwie retten. Und dann nimmt er ein großes Messer und schneidet sich den Oberschenkel auf. Diesmal also nicht die Achselhöhle, sondern den Oberschenkel. Und näht sich den Fötus da ein und trägt ihn dann quasi in so eine Art göttlich-männlichen Oberschenkel-Schwangerschaft. Ja, das ist eine sehr skurrile Geschichte, aber so haben die das erzählt, die Griechen. Trägt er jetzt also diesen Fötus zu Ende aus? Ja, und eines Tages kommt dann also da ein Sohn zur Welt, nämlich Dionysos. So, jetzt haben wir ihn erstmal.
So.
Das ist, bevor ich jetzt noch ein paar Geschichten über ihn erzähle, muss ich da jetzt kurz mal eine kleine Zwischenbetrachtung machen. Das ist alles sehr schräg.
Sehr skurrile Geschichte, ja.
Genau. Und ist aber insofern spannend, weil normalerweise sind Kindern zwischen Zeus und Sterblichen keine Götter. Kinder zwischen Zeus und Sterblichen sind in der Regel Helden. Also so Leute wie Perseus und wie Herakles und so. Mhm. Das sind zwar durchaus, ja, Halbgötter halt, ne, sind, die haben durchaus besondere Fähigkeiten und so weiter, aber sind dennoch Sterbliche. Und das ist bei Dionysos anders. Der lebt zwar jetzt erstmal auch ganz normal unter den Menschen, wie das die ganzen anderen Helden auch so tun, aber trotzdem ist bei ihm von vornherein klar, dass er ein vollwertiger Gott ist. Mhm. Das ist ansonsten nur bei Kindern zwischen Göttern oder zumindest so übernatürlichen Wesen wie irgendwelchen Nymphen und sonst irgendwas der Fall. Aber nichts bei Kindern zwischen Göttern und Sterblichen. Mhm. Bei ihm schon, und das liegt wohl an dieser ganzen Geschichte mit, naja, irgendwie ist er ja eher so eine Art recycelte Schwangerschaft des Zagreus, und der ist ja eine erstklassige Göttermischung, ne? Mhm. Also das ist ja durch und durch 100% Olympiagott, Olympiablut. Und dann natürlich jetzt diese ganze Kombination aus, dass Zeus ihn dann letztendlich auch noch selbst austrägt. All das hebt diesen Halbgottstatus mehr und mehr an, gewissermaßen. Also da kommt am Ende, wenn nicht 100% Gott, aber dann doch irgendwie sowas wie 98% Gott bei rum. Also es langt auf jeden Fall, dass der, obwohl er als Sterblicher mit den Sterblichen auf der Erde existiert, trotzdem vollumfänglich schon zu Lebzeiten als Gott anerkannt wird. Und das ist bei den anderen Kindern von Zeus und Sterblichen nicht so.
Klingt so ein bisschen wie in so adeligen Familien der Versuch, wenn man da so einen Bastard hat und irgendwie herleiten muss, warum dieser Bastard jetzt nicht den Status eines Bastards hat. Mhm. Also es klingt ganz doll danach, quasi jeden Zweifel an der Herkunft auszuräumen. Mhm.
Genau, also man kann in der Regel sagen, wenn viel Bohai um die Geburt und Zeugung und so weiter gemacht wird, dann ist in der Regel, hat das auch seine Gründe.
Genau.
So ein bisschen wie bei König Artus, so, ne? Mhm. Da ist das ja auch so.
Ja. Und das finde ich hier schon sehr auffällig.
Ja. Genau. Und was natürlich auch so eine Geschichte ist, die erstmal ähnlich funktioniert, ist natürlich auch im Christentum so, ne? Dass da auch versucht wird, durch entsprechend viel Bohai-Umzeugung und Geburt dieses Kindes schon bevor der erwachsen wird und überhaupt was Schlaues sagen kann, schon mal sichergestellt wird, dass klar ist, unmissverständlich, dieses Kind ist Gott.
Ja. Ja. Hier hat sich das göttliche Element durchgesetzt quasi.
Genau. Also auch da merkt man so an der Auswahl, die dann auf dem Konzil von Nicea getroffen wurde, welche von den vielen Evangelien jetzt die als die vier gültigen rausgesucht wurden, ist schon auffällig, dass sie da ganz gezielt welche genommen haben, wo diese Göttlichkeit auch unmissverständlich unterstrichen wird, gewissermaßen. Und so eine ähnliche Sorte Geschichte scheint das hier bei Dionysos auch zu sein.
Mhm, finde ich auch.
Ja. Ja, auch sonst finden sich da durchaus einige so grobe Parallelen zu Jesus wieder. Also Dionysos ist auch einer, der dann als Sterblicher sich schon als Gott verehren lässt und halt durch die Gegend zieht und ja, eine Sekte gewissermaßen begründet und so eine religiöse Anhängerschaft um sich schart und durch die Gegend läuft und predigt und Leute heilt und so. Also das ist, gut, er heilt sie auf eine ganz spezielle Art und Weise, aber dazu komme ich gleich. Also da ist durchaus viel Ähnlichkeiten zu anderen, ich sag mal, sterblichen Religionsanführern, die sich die irgend so eine spezielle Aura um sich rum und um ihre Geburt oder ihre wie soll man sagen, oder um ihre Einsetzung als jemand Besonderes irgendwie erzählen müssen. Ne? Und da findet man bei fast jedem dieser charismatischen Religionsstifter irgend so eine Geschichte. Ne? Bis hin zu so Typen wie, keine Ahnung, weiß ich nicht, Joe Smith von den Mormonen, der erzählt auch eine spannende Geschichte über sich selbst, bevor er anfängt, Leute um sich zu scharen. Mhm. Gut, ich erzähle mal ein paar Geschichten, um klarzustellen, was für eine Type Dionysos ist. Also er wird ja quasi dann am Ende der Gott des Weines und des Rausches sein. Ich finde aber, dass ihn das ein bisschen verkürzt. Wahnsinn oder Geisteskrankheit ist ein ganz starkes Thema bei ihm. Und ich versuche mal ein paar Geschichten zu erzählen, mit denen das deutlich wird. Er wächst, also seine Mutter verstirbt ja gewissermaßen, nicht bei seiner Geburt, aber bei diesem göttlichen Feuer. Und er wächst dann bei einer Verwandten auf. Ino heißt die, das ist eine, ich glaube, eine Cousine seiner Mutter. Ja, also bei der wächst er eben auf. Die ist auch die Ehefrau eines Fürsten und hat in dieser Ehe gibt es gewissermaßen, also in dem Haushalt gibt es noch vier weitere Kinder. Zwei sind Kinder aus erster Ehe, also nicht Inos Kinder, sondern ihre Stiefkinder. Und dann hat sie noch zwei eigene Kinder mit diesem Fürsten und dann eben noch den Dionysos als Ziehkind. Und es scheint so zu sein, dass der Dionysos immer das Schlechteste in den Kindern hervorgebracht hat. Also immer wenn der mit den Kindern gespielt hat, dann haben die sich benommen wie Sau. Okay. Ja, er selber nicht so sehr, aber die anderen Kinder sind dann über die Stränge geschlagen. Also auf jeden Fall hat der da sehr viel Unruhe und Unmut reingebracht in diese ganzen Sachen. Und er hat dann irgendwann seine Tante, diese Ino, mit einem Wahnsinn erfüllt, dass sie davon besessen war, diese Kinder aus erster Ehe ihres Mannes, dass sie die aus dem Weg räumen muss, um ihre eigenen Kinder gewissermaßen in der Thronfolge nach vorne zu bringen. Und das tut sie dann auch. Sie handelt dann nach diesem Wahnsinn auch und lässt die Kinder dann umbringen. Und kurz danach, also damit ist Dionysos noch nicht ganz zufrieden, der will die anderen Kinder auch noch loswerden, also er scheint keine um sich herum zu dulden. Kurz danach setzt sich Ino dann in den Kopf, auch ihre eigenen Kinder umbringen zu müssen und bringt dann die Kinder um und sich selbst mit. Mhm. Das ist jetzt ein bisschen über die Stränge geschlagen, weil Dionysos wollte ja die Liebe der Ino gewissermaßen für sich alleine. Und das ist jetzt so ein bisschen nach hinten losgegangen, weil sie selbst jetzt halt auch tot ist. Und dieser Fürst ist obendrein, der hat irgendwie ein Gefühl dafür, was da gelaufen ist, und der schmeißt ihn auch raus. Er wird dann auf Zeus Geheiß hin, wird er dann nach Indien verbracht, oder manche sagen nach Indien verbracht. Auf jeden Fall wächst er bei Nymphen auf, irgendwo weit weg, und macht dort eine interessante Entdeckung, nämlich, dass wenn man Trauben vergären lässt, dass da Wein draus wird, also dass da eine berauschende Wirkung draus entsteht. Er hat so einen Lehrmeister, Selenos heißt er, der hat eigentlich vor allem die Eigenschaft, dass er sehr schlaue Sachen sagt. Und wenn man dem viel Wein zu trinken gibt, dann sagt er noch schlauere Sachen. Dann redet der noch viel weiser daher als sonst. Und es scheint so zu sein, also, oder Dionysos entdeckt, dass dieser Wein die Eigenschaft hat, das, was eh in den Menschen drin ist, also quasi die stärkste Eigenschaft ihres Geistes, so zu verstärken, dass es doller an die Oberfläche kommt. Oder im Falle von so geheimen Dingen, dass es überhaupt an die Oberfläche kommt. Und das, wie soll man sagen, das verkauft er als so eine Art Läuterungsritual. Ja, also er zieht durch die Gegend und sagt, Leute, ich heile euch von eurem Wahnsinn, indem ich ihn an die Oberfläche hole, indem ich ihn durch diesen Wein so verstärke, dass der an die Oberfläche kommt und dann, ja, ich weiß nicht, wie er sich das vorgestellt hat, und dann ist er raus, sozusagen. Mhm. Dann habt ihr diesen Wahnsinn einmal ausgelebt und dann ist eure Seele frei davon, kann man sagen. Und so zieht er dann durch die Lande. Diesen Silenus hat er meistens noch dabei, aber vor allem hat er halt so eine riesen Anhängerschar, sehr viele Frauen um sich rum. Es wird auch viel über ihn und seine Gruppe, zumindest so von den harten, alten, patriarchalisch aufgestellten Machthabern wird irgendwie viel über sie gelästert, dass das so ein verweichlichtes Bürschlein mit seinen noch verweichlichteren Anhängern irgendwie sei, die ja die Arbeit scheuen und zum Kriegsdienst nicht zu gebrauchen sind und so. Und also es hört sich irgendwie sehr nach Hippies an, weißt du? Nach so einer Sorte Bohème, die da irgendwie durch die Gegend ziehen, Drogen nehmen, Musik hören und tanzen und nach irgendeiner bewusstseinserweiternden Erfahrung suchen.
Ich habe da gerade in Klammern, während ich so mitgeschrieben habe, habe ich da frühe Beatles hingeschrieben.
Ja, genau, also so Beatniks, das passt eigentlich. Ne? Also es ist auf jeden Fall so eine alternative Jugendkultur scheint da um den Dionysos herum zu entstehen. Und und er zieht da also durch die Lande und kehrt nach Griechenland zurück und hat da unheimlichen Erfolg. Also zieht gewissermaßen predigend durch die Gegend und ihm folgt eine Riesenanhängerschaft von dieser hippen, jungen, hippieartigen, beatnikartigen Jugendkultur. Und die machen enormen Eindruck in den Städten, vor allem auf die Künstler und Intellektuellen. Da schließen sich ganz viele dieser Bewegung an und das entwickelt sich zu so einer richtigen religiösen Sekte. Und der Dionysos wird eben als Gott verehrt. Und da, das meine ich, ne, das ist ein Unterschied. Das ist bei all den anderen sterblichen Söhnen des Zeus nicht so, sondern die haben alle erst später so eine Apotheose. Dionysos will dann irgendwann nach Theben, das ist ja gewissermaßen seine ursprüngliche Heimat und will auch und obendrein die wichtigste Stadt in der Zeit dort und will dann dort eben auch predigen. Dort herrscht jetzt ein König, das ist gewissermaßen ein Bruder seiner Mutter, also ein Onkel von ihm. Nee, ein Cousin von ihm ist das, da ist noch eine Generation dazwischen. Also dieser Pentheus ist der Sohn einer Schwester von seiner Mutter. Von Agave. Agave ist eine Schwester von der Semele und der Pentheus ist ihr Sohn. Der alte König, der Kadmos, der lebt auch noch, der hat aber irgendwann abgedankt. Der ist jetzt halt so ein alter, klapperiger Greis und hat dann irgendwann die Herrschaft an seinen Enkel abgegeben und der Pentheus herrscht da jetzt eben. Und der ist ein sehr konservativer und, wie soll man sagen, so ein Hardliner-Herrscher. Kann man sagen. Und der ist überhaupt nicht davon von begeistert, dass da jetzt diese komische Jugendkultur da in seine Region kommt und anfängt, irgendwie die Sitten seiner Stadt zu verrohen. Und es wird geschildert, dass der Pentheus es eh nicht so mit den Göttern habe. Und als er dann erfährt, dass da ein Cousin von ihm angeblich ein Gott sein soll und an der Spitze dieser verlotterten Hippie-Bewegung da auf seine Stadt zukommt, da platzt ihm der Kragen. Er sagt, Moment mal, das meint ihr doch nicht ernst. Ihr erzählt mir genug Scheiß von irgendwelchen Göttern und so, was doch alles irgendwie Mumpitz ist. Und jetzt soll auch noch mein Cousin ein Gott sein und sein Vater soll Zeus sein. Bullshit. Irgendjemand hat meine Tante hat mit irgendeinem so Typen rumgehühnert und hat da einen unehelichen Sohn in die Welt gesetzt. Den haben sie dann in die Verbannung geschickt und jetzt kommt er wieder und behauptet, er sei ein Gott. Also, es hackt ja wohl. Da kommt jetzt irgendwie hier so ein Bastard vorbei und will angebetet werden. Also, jetzt ist aber mal genug. Und schickt ein paar Leute seiner Wache los, vom Militär schickt er los. Und wie soll ich sagen, und befiehlt, dass der Dionysos ergriffen wird. Und die kommen blutigen Hauptes wieder, schreibt Gustav Schwarz zumindest, dass die mit blutigem Haupt wiederkommen. Die Geschichte ist insgesamt noch ein bisschen länger, aber auf jeden Fall merkt er relativ schnell, dass diese Bewegung durchaus fanatisch ist, also dass die bereit sind, ihren Messias quasi bis aufs Messer zu verteidigen, dass da revolutionäre Kraft drin steckt in diesen Hippies und überlegt halt, wie er da jetzt vorgeht und plant eigentlich ein Massaker, kann man sagen. Jetzt passiert was Erstaunliches, der Dionysos taucht freiwillig bei ihm auf und lässt sich in Ketten legen und sagt, hier, komm, ich will nicht, dass du meinen Leuten was tust, die sollen irgendwie weiter frei ihr Leben leben können, dir geht's doch um mich, also unterwerfe ich mich hier, leg mich halt in Ketten, wenn du mich in Kerker haben willst, das wird überhaupt nichts ändern, aber ich bin hier. Und Pentheus lässt ihn in den Kerker werfen und gut ist. Nun stellt sich raus, dass der Dionysos dann häufig im Kerker Besuch bekommt und zwar vor allem von den Damen des Hofes, die natürlich sehr interessiert sind, was da hinter dieser Bewegung steckt. Und ehe es sich Pentheus versieht, ist seine Mutter und seine Schwestern sind irgendwie glühende Anhängerinnen dieses Dionysos geworden. Und jetzt kriegt er irgendwie mit, dass es so ein Ritual geben soll, an dem auch seine Mutter und seine Schwestern teilnehmen, wo Männer nicht zugelassen sind. Es ist so eine kultische Handlung, so eine Fruchtbarkeitshandlung, wohl nur unter Frauen, die da irgendwie unter Weines Einfluss irgendwie ekstatisch tanzen und irgend so ein Ritual durchführen. Und da kommt, da lässt ihn diese kalte, berechnende, politische, dieses Kalkül lässt ihn da so ein bisschen im Stich und er spürt da so einen leichten erotischen Touch dabei. Er hat den Wunsch, da zuzugucken. Er macht sich da Fantasien zu, wie so ein ekstatisches Tanzritual unter Frauen aussieht. Das will er sich angucken. Da will er Voyeur sein dabei. Aha. Und Dionysos merkt das. Der hat ja eben dieses Talent, den Wahnsinn die Besessenheiten der Leute zu entdecken und dann zu verstärken. Und gibt ihm Wein und schnackt ihn im Prinzip da rein, dass er und holt ganz viel von dieser erotischen Aufladung aus von den Pentheus hervor und überzeugt ihn, dass er Frauenkleider anzieht und versucht, bei diesem Event teilzuhaben. Und der Pentheus lässt sich darauf ein, ist dann irgendwie besoffen und zieht irgendwie Frauenkleider an und lässt den Dionysos aus dem Kerker und der leitet ihn dann dahin, wo dieses Ritual stattfinden soll und lässt dann dort seine Tarnung auffliegen. Und diese Frauen stürzen sich auf den Pentheus und zerreißen ihn und ja, bringen ihn um, weil er dieses Ritual dort entweiht hat, gewissermaßen. Okay. Es gibt da auch noch Erzählungen, dass dass diese Frauen auch quasi so von Wein oder irgendwelchen anderen psychedelischen oder psychotropen Substanzen quasi beeinflusst gewesen sein müssen. Es gibt noch so eine Geschichte, dass zumindest die Mutter von dem Pentheus ihn gar nicht erkennt, sondern ihn für einen Löwen hält, der dringend umgebracht werden muss, weil der die Frauen gefährdet. Also da gibt es auf jeden Fall noch viele so Zusatzdetails, die alle was so mit drogeninduzierter geistiger Verwirrung zu tun haben. So, das war die Geschichte. Und dann erzähle ich noch eine letzte. Wie funktioniert die denn noch? Warte mal. Ah ja, genau. Es gibt noch eine Geschichte, wo ein König sich, also da zieht auch eben Dionysos so mit seinen Leuten durch die Gegend, und ein König, der gehört hat, dass Dionysos gewissermaßen so eine Art Wunderheiler, Wünscheerfüller ist, der kommt zu ihm und will sich was wünschen. Und Dionysos sagt, ja, mach mal. Und wieder kommt gewissermaßen eine Eigenschaft dieses Menschen, die da ist, verstärkt sich durch Dionysos Gegenwart. Und dieser Wahnsinn oder dieser Keim des Wahnsinns, der da drin steckt, kommt hervor. In diesem Fall handelt es sich um Habgier. Dieser König heißt Midas und wünscht sich, dass alles, was er anfasst, zu Gold wird. Und Dionysos gewährt ihm genau diesen Wunsch. Und Midas ist begeistert und kann seine Habgier so richtig befriedigen und läuft irgendwie den ganzen Tag durch seinen Palast und verwandelt alles in Gold, was ihm vor die Flinte kommt, und freut sich total, weil sein Reichtum keine Grenzen kennt und er jetzt in einem Palast aus Gold lebt und so weiter. Und der merkt dann abends irgendwann ziemlich schnell, also er hat dann über den ganzen Tag vergessen, sich mit Menschen zu beschäftigen. Und als er dann abends irgendwie vor lauter Freude seine Frau umarmen will, wird die auf einmal zu Gold und seine Kinder werden zu Gold und jeden, mit dem er irgendwie in Kontakt tritt, werden zu Gold. Ja. Und dann ist er völlig einsam und allein in diesem Palast, und seine ganze Hochstimmung ist verflogen, und dann stellt er auch fest, dass er den ganzen Tag nichts gegessen hat, und greift dann irgendwie nach Früchten, die dann auch zu Gold werden, und verhungert dann ganz erbärmlich inmitten von all dem Gold. Ja, der ist, glaube ich, auch König Midas und dieser Fluch, ne? Das ist, glaube ich, auch so eine Geschichte, die durchaus bekannt ist, oder?
Ich kannte die so in den Einzelheiten nicht, aber dieser Spruch, alles, was du anfasst, wird zu Gold, der ist natürlich bekannt, und ich glaube, das Motiv kenne ich dann doch irgendwie.
Okay. Ja, also den Midas, den kannte ich tatsächlich schon, oder von dem hatte ich schon mal irgendwie gehört, bevor ich angefangen habe, mich mit Sagen zu beschäftigen. Also bei dem habe ich das Gefühl, der ist so ein bisschen, ja, Popkultur ist zu viel gesagt, aber der ist irgendwie außerhalb von so klassischen Sagenzusammenhängen irgendwie so sprichwörtlich geworden, würde ich mal sagen. Ja, aber das soweit mal als Ausschnitt der Geschichten. Ach so, nee, eine letzte Sache habe ich noch, die habe ich vergessen, die hängt an der Geschichte mit dem Pentheus dran. Mhm. Jetzt ist da ja natürlich ein König zu Tode gekommen, bei Midas auch, aber da konnte man nicht so direkt den Zusammenhang mit dieser religiösen Bewegung irgendwie herleiten. Ne? So, da könnte man ja sagen, naja gut, das ist ja offensichtlich nur ein Fluch gewesen, da kann der Dionysos jetzt selber nichts dafür, dass der Midas tot ist, aber an der Stelle mit dem Pentheus, das ist knifflig, das ist staatszersetzend, was da passiert. Und da muss auch tatsächlich was geschehen und da greift Zeus dann auch ein. Also der wird gewissermaßen aufgefordert, da seinen Sohn an die Kandare zu nehmen. Und das tut der auch. Der kann da gerade sehr, ja, wie soll ich sagen, der kann das gerade sehr nachvollziehen, was die Sterblichen da sagen mit hier, dass der gefährdet unsere Herrschaft und das ist alles problematisch. Ihm ist nämlich was ganz Ähnliches passiert gerade und da beziehe ich mich jetzt auf die letzte Folge mit Apoll. Er hat gerade so ein Staatsstreichversuch hinter sich, wo sein Sohn Apoll versucht hat, ihn zu stürzen und die Regierungsgeschäfte da im Götterhimmel zu übernehmen. Und das trifft sich so ganz gut, weil er hat jetzt gewissermaßen zwei Söhne, die er beide irgendwie disziplinieren muss. Und beide sind sich sehr unähnlich und sind so, ja, wie soll man sagen, wenn man sich ein Spektrum zwischen Apoll und Dionysos vorstellt, also die beiden sind halt so die Endpunkte. Apoll eher so ein überlegt handelnder, kalter, rationaler Typ, beinahe emotionslos, und Dionysos ein im Rausch lebender, in Ekstase sich befindlicher, mit Emotionen in extrem auslebender, appetitiver Typ. Und Zeus kommt zum Schluss, ja, das ist perfekt, das trifft sich wunderbar, dass ich gerade beide bestrafen muss, weil die muss ich zusammenschmeißen. Die werden sich hassen wie die Pest, aber die können sich gegenseitig gewissermaßen bremsen in ihrer jeweiligen Art und damit gleichen die sich so ein bisschen aus. Und er sagt, okay, ihr beide werdet die Schutzgötter des Orakels von Delphi. Das war bisher Apoll alleine zugeordnet und da kommt jetzt Dionysos dazu und die beiden müssen sich zusammentun und irgendwie miteinander arrangieren und er hofft eben, dass das beide so ein bisschen bremst und als Strafe empfindet er es vor allem deshalb, weil er halt der Meinung ist, die beiden werden sich spinnefeind sein, die sind so unterschiedlich, die können sich nicht leiden. Und erstaunlicherweise mögen sich die beiden aber sehr. Also die kommen prima miteinander klar. Das Orakel in Delphi funktioniert super gut, seit das eben so in doppelter Hand ist. Und man hat das Gefühl, dass die beiden sich eigentlich gebraucht haben. Also dass die nicht komplett sind ohne einander. Mhm. Und dass beide danach so ein bisschen, ja, stabiler und glücklicher durchs Leben gehen. Also, dass Dionysos so ein bisschen gemäßigter wird und ab und zu mal ein bisschen nachdenkt, bevor er handelt und nicht alles nur im Rausch durchlebt und sich da einfach so von seinen Trieben leiten lässt. Und dass Apoll andererseits auch mal fünfe gerade sein lässt und nicht alles so eiskalt und rational durchzieht, sondern anfängt, emotionale Befindlichkeiten mit zu berücksichtigen. Mhm. Ja, soweit erstmal die Geschichten, die ich über Dionysos erzählen wollte.
Gut. Ich glaube, ich habe im Prinzip zwei Punkte, die ich gerne von meiner Seite aus ansprechen würde. Mhm. Das eine ist, ich nenne die erstmal beide und dann können wir ein bisschen drüber reden. Das eine finde ich, das sind sehr weltliche Geschichten, die du erzählt hast. Mhm. Das finde ich spannend, insbesondere im Kontrast zu der Herkunftsgeschichte. Mhm. Das ist das eine. Und das andere, worüber ich gerne sprechen würde, sind diese verfluchten Leidenschaften, die irgendwie die Kontrolle über die Menschen gewinnen oder wie auch immer man die nennen möchte. Mhm. Also dieses, dass er so in der Lage ist, das aus den Leuten so rauszukitzeln.
Ja.
In der Form, dass die nicht mehr die Kontrolle über sich selber haben. Das sind, glaube ich, so die beiden Themen, die mir jetzt auf der Seele liegen.
Ja.
Danach.
Gut, dann fangen wir doch mal mit der ersten an.
Genau.
Zumal wir die ja auch schon so ein Stück weit andiskutiert haben.
Genau, also das ist das jetzt mit der letzten Teilgeschichte, ist der Punkt leider ein bisschen schwächer geworden. Aber bis dahin gab es halt, ne, es gibt diese Geburtsgeschichte, die, das haben wir ja eben schon gesagt, ganz doll drauf ausgelegt zu sein scheint, hier mal gar keinen Zweifel an der göttlichen Herkunft und am Gottum aufkommen zu lassen. Mhm. Und dann kommen Geschichten, die nochmal deutlich, also zumindest im Vergleich zu allem, was wir bisher gehört haben, ganz wenig oder eigentlich gar nicht irgendwie im Olymp spielen oder so, sondern eigentlich nur auf der Erde oder unter den Menschen quasi. Das Dionysos ist sozusagen in Königshäusern unterwegs oder so, ne, und hat mit Sterblichen und unter Umständen auch mit historischen Figuren zu tun. Und gar nicht unbedingt mit göttlichen Figuren.
Ja. Da vielleicht ganz kurz, das passt auch insofern gut, weil das wäre vermutlich, wenn Zagreus gelebt hätte, auch so gewesen. Also Persephone, seine Mutter, also die wir noch so als Chore kennengelernt haben, die nimmt erst später diesen Namen Persephone an. Das ist auch eine Göttin, die nicht auf dem Olymp lebt, sondern die lebt auf der Erde, die sucht die Nähe zu den Sterblichen. Und deren Geschichte muss ich dann auch nochmal erzählen, die muss dann aber immer wieder in den Hades runter, also in die Unterwelt, also sie ist auch später dann Hades Ehefrau und so, aber eigentlich ihr bevorzugter Lebensraum ist die Welt der Sterblichen und das wäre bei Zagreus auch so gewesen, also man kann davon ausgehen, dass der schon auch ein weltlicher Herrscher geworden wäre. Und Dionysos ist jetzt kein Herrscher, aber trotzdem ein sehr weltlich agierender Gott.
Ich hatte zwischendurch fast so eine Fantasie, dass wir es eher mit so einer Geschichte zu tun haben, in der wir vielleicht im Kern tatsächlich eine historische Gestalt haben, dass da irgendjemand rumrannte, der diesen Kult, ne, diesen sektenartigen Kult mit sich rumschleppte. Aus dem dann quasi ein Legendenstoff geworden ist und dann musste man den irgendwie in das Göttergefugium integrieren. Und weil der da nicht ursprünglich drin war, musste man sich jetzt irgendwie was einfallen lassen, wie man den da irgendwie möglichst zweifelsfrei unterkriegt. Und dazu würde es total gut passen, diese Geschichte mit dem Herz von Zagreus zu erzählen und ja, ihn sozusagen so zweifelsfrei wie möglich direkt von Zeus abstammen zu lassen, etc.
Ja.
Das war so mein. Ich glaube, als Fantasie kann man das mal so durchgehen lassen.
Ja. Also, ich finde es auch eine plausible Fantasie. Quellen oder Belege dafür haben wir keine. Also, ne, dass. Das, was so aus der Zeit erhalten ist, sind eben genau diese Sagen. Historische Informationen haben wir so gut wie keine über die Zeit. Aber grundsätzlich halte ich das für einigermaßen schlüssig. Also ich bin mir zumindest bei anderen Spätergotteten gewissermaßen, also bei so einem Herakles, den werden wir uns ja auch noch angucken. Ich finde, wenn man sich die Sage anguckt, sieht man sehr deutlich, dass da irgendein realer kriegerischer Konflikt zugrunde liegt oder auch ein Herrschaftskonflikt zugrunde liegt, wo irgendwo eine historische Wurzel für da sein muss, der dann so wichtig wurde, dass man den dann im Nachhinein irgendwie mit in den Götterhimmel erhoben hat. Also, und so ähnliche Mechanismen kennen wir dann ja aus späterer Zeit durchaus auch aus genau diesem Kulturkreis. Also ne, wenn man sich anguckt, was mit Cäsar oder was Cäsar mit sich selbst gemacht hat, der hat sich dann ja, als er irgendwann die Herrschaft in Rom absolut in Händen hielt, hat der sich ja auch vergöttlichen lassen gewissermaßen und seine Nachfolger auch. Also die sind dann ja alle im Nachhinein noch irgendwie in den Pantheon hinzugefügt worden. Und so ein Element scheint das bei Herakles auch zu sein. Und ich finde, hier bei Dionysos ist es auch ziemlich schlüssig, dass das auch so ein Element ist. Also, dass man, ob es jetzt wirklich eine Figur ist, dafür spricht dieser ganze Geburtskram. Mhm. Es kann auch sein, dass es einfach eine religiöse Bewegung war, wo man dann eine Figur dazu gedacht hat, weil man einen zugehörigen Gott brauchte oder so.
Ja, aber es klingt tatsächlich so, als ob es da irgendeinen realen Anlass für gibt, dass jetzt ausgerechnet diese Geschichte so erzählt wird.
Ja, das stimmt. Also gerade diese ganze Herkunfts- und Geburtsgeschichte, die ist so verschroben und so kompliziert, das ergibt nur Sinn, wenn es irgendeinen Grund gehabt, dass man das alles erzählt.
Ja.
Wenn man sich die Figur komplett ausdenkt, kann man da eine deutlich glattere Geschichte erzählen. Also, recht.
Ja, also wobei natürlich es ja nicht so ist, dass sich irgendjemand diese Geschichten einfach ausgedacht hat.
Sondern die werden zusammengestückelt aus verschiedensten Quellen, das stimmt.
Genau, aus Erzählungen sich so rauskristallisieren. Aber was ich schon als These haltbar finde, ist, dass das ein Element ist, was quasi zu einem im Prinzip ausformulierten Götterkreis hinzugefügt wird.
Ja, stimmt.
Also eigentlich, ja, wir haben irgendwie die Entstehung der Menschheit und die Entstehung der Götter und das passiert alles so und so und so und dann gibt es da plötzlich so ein Element, das, was da irgendwie nachträglich integriert wird und dementsprechend auch so ein bisschen hölzern gerade in den Integrationsbemühungen ist, finde ich.
Ja, stimmt. Also was ich immer so einen Hinweis finde dafür, dass es vielleicht doch nicht irgendeine echte Figur gab, die eine Vorlage für den Dionysos ist, sondern dass der eher eine Erzählung ist, die diese Bewegung hervorgebracht hat, ist die Rolle, die dieser Selenos spielt. Also dieser Art Mentor und früher Wegbegleiter von dem Dionysos, den habe ich jetzt nicht so umfangreich erzählt, aber also der ist, man kann fast sagen, der ist so eigentlich neben Dionysos der Anführer dieser Bewegung und auch so der spirituelle Kern. Wobei sich da schon auch da schon wieder so eine Zweiheit ergibt, die man dann später mit Apoll hat, weil der ja so ein schlauer Redner ist und so, ne? Und also und auch wenn der ja durchaus auch dann mit dem Wein entsprechende Experimente veranstaltet, bleibt der ja trotzdem, hat er ja irgendwie ein anderes Profil. Also der ist ja eher weise und so weiter und eben nicht diese ich sauf mich besinnungslos, Rausch-Ekstase-Geschichte, die der Dionysos am Start hat. Also irgendwie spielt er da noch eine besondere Rolle und trotzdem ist er immer im Kern dieser Geschichten. Also zum Beispiel bei diesem Frauenritual da, wo keine Männer hin dürfen. Ein Mann ist da. Selenos ist da.
Okay.
Ne? Also, das sind irgendwie viele ekstatisch tanzende Frauen und Selenos. Und
Ich dachte gerade, vielleicht ist es auch so eine Remington-Steel-artige Nummer.
Das musst du mir erklären. Ich habe zwar eine grobe Vorstellung, was Remington-Steel ist, aber ich habe das nie gesehen.
Okay, ganz kurz. Remington-Steel ist eine amerikanische Fernsehserie aus den 80ern, glaube ich. Und ist eine Privatdetektivserie und geht damit los, dass eine Frau, deren Namen ich gerade vergessen habe, die ist Privatdetektivin und stellt halt fest, dass sie als Frau einfach keine Klienten kriegt. Weil man ihr nicht zutraut, dass sie eine gute Detektivin sein könnte. und er findet dann Remington Steele, der ist angeblich ihr Chef, und arbeitet dann auch ganz lange quasi alleine und sagt immer, ja, Mr. Steele ist beschäftigt oder gerade mit einem anderen Fall zugange, ich kann mich aber darum kümmern. Und in der Fernsehserie ist es dann so, dass sie sich ja irgendwann an diesen Hochstapler, gespielt von Pierce Brosnan, anlacht quasi, und der verkörpert dann diese Rolle von Remington Steele.
Ah, okay.
Aber ja, so, den erstmal gar nicht.
Mhm. Ja, also so ähnlich könnte das da auch sein. Das wäre durchaus denkbar.
Genau, das, wie heißt der? Selenos?
Selenos, ja.
Selenos. Dass der sich den Dionysos quasi ausgedacht hat und immer gesagt hat, ja, das ist der eigentliche Anführer dieser Bewegung, aber der ist, weißt du, der ist gerade.
Der stammt hier vom Könighaus von Theben ab, war aber lange in Indien. Genau. Ja, ja, und, genau.
Und der ist mit der anderen Gruppe unterwegs.
Genau. Ja, das ist durchaus denkbar. Also irgendwie macht mir auf jeden Fall diese Rolle, die der spielt, macht die mir so einen komischen Eindruck. Und ja, aber du hast recht, wenn es so eine Remington-Steele-Nummer ist, das wäre eine andere Sorte von Erklärung, warum da so eine schräge Geschichte bei rumkommt. Weil der das halt immer wieder erzählt und sagt, ja, hier mein Gottpartner ist gerade irgendwo im Busch pinkeln, der kommt aber gleich wieder. Also irgendwie sowas.
Ja. Und ja, aber göttlich ist der auf jeden Fall, der stammt nämlich von Zeus ab und so, ne? Und,
ja, von Zeus und von dem König von Theben und so weiter, genau. Und war bei den Nymphen, ja, und.
Okay, genau. Und solange der nicht da ist, muss ich aber hier das Ritual beaufsichtigen, weißt du? So.
Genau, ja. Und aber, also der ist so als Figur viel eher geeignet, so eine religiöse Bewegung auf so einem operativen Level zusammenzuhalten, will ich mal sagen. Also der scheint so einen gewissen Grad von Organisation gehabt zu haben und scheint vor allem ein faszinierender Redner gewesen zu sein. Und hat mehr so einen Guru-Aspekt. Also es wird berichtet, dass der so eine ganz spezielle Gesprächstechnik hat. Die bezieht sich Sokrates dann später noch. Und zwar stellt der, also der erzählt nicht selber viel, sondern der befragt die Leute und stellt ihnen gewissermaßen gezielt Fragen und hat wohl das Talent, dass die Weisheit, die in jedem und selbst in dem Dümmsten drin steckt, dass die ans Tageslicht kommt. Mhm. Also fast so eine positive Wendung von dem, was der Dionysos macht, der ja quasi immer so die verborgenen negativen Eigenschaften der Leute ans Tageslicht holt, scheint der Selenos andersrum vorzugehen und bringt so die Weisheit der Leute irgendwie ans Tageslicht. So. Ja. Und ja. Das wiederum klingt jetzt wie so eine starke Polarisierung und so eine Dualität, die dann ja auch später mit Dionysos und Apoll ja auch so aufrechterhalten wird. Und ab dann, also in dem Moment, wo Apoll ins Spiel kommt, ist der Selenos auch weg. Da erzählt von dem keiner mehr was. Was das zu bedeuten hat, ist keine Ahnung.
Ja, aber ich finde, ne, da in dem Moment, in dem Zeus dann ins Spiel kommt und Apoll und die dann das Orakel von Delphi irgendwie managen sollen, da wird quasi auch Dionysos Geschichte ja wieder in den in sozusagen das Ordnungsschema von diesem griechischen Götterhimmel integriert.
Mhm, das stimmt, da wird er institutionalisiert. Ne?
Genau, ne? Kriegt er wieder eine offizielle Aufgabe und ne, ist mit Apoll zusammen, dann brauchst du den anderen Teil auch nicht mehr.
Ja, das stimmt. Da brauchst du keinen Sektenführer mehr.
Ja.
Ja, das kann sein. Also auf jeden Fall ist das irgendwie ein irres Geschichtenkonglomerat, wo man, finde ich, viel langweilige Momente mitfüllen kann, mit spannenden Spekulationen, was das wohl gewesen sein mag. So. Ja.
Ja.
Und ich finde es, also und mich erinnert es wirklich sehr, sehr, sehr an ja, also sowohl an so Jesus und seine Jünger, die durch die Lande ziehen und predigen und Leute heilen und so. Und dann aber halt auch sehr stark an diese ganze esoterische Hippie-Kultur. Mhm. So, das finde ich schon sehr, sehr deutlich.
Also da finde ich spannend daran, wie alt dieses Motiv dann auch schon wieder ist, wenn es nicht so ist, dass man das im Nachhinein da reininterpretiert. Mhm.
Das ist halt so die Frage, ob das eine Interpretationsgeschichte ist, ne?
Aber zumindest, also scheint es ja so, also das könnte man, glaube ich, sagen, dass die Idee einer Art Gegenkultur, gerade vielleicht in sehr ordentlichen und sehr, sehr arbeitsamen und sehr sozusagen auf Funktionieren ausgerichteten Gesellschaften, es immer mal wieder eine Gegenkultur gibt, die sozusagen eben viel eher so ein Dionysisches das heißt es, Moment hat, was sowas ganz Hedonistisches hat und ganz auf das Jetzt ausgerichtet und ne, und feiern und lalala und so hat. Das finde ich, ist glaube ich jetzt nicht so wahnsinnig von heute rein interpretiert. Naja.
Ja, das stimmt. Also ich habe da letztens eine spannende Analyse zugehört, und zwar, ich glaube, ich habe den in der letzten Spoiler-Alert-Folge oder in Troja-Alert, ich weiß es gerade nicht mehr genau. Ich habe letztens doch von irgendwo von diesem Podcast Hardcore History erzählt, von so einem Geschichts... Spoiler-Alert, ja. Den kann ich auch verlinken und wirklich sehr empfehlen. Da ist auch aktuell noch zum Download zu finden eine fünfteilige Reihe, wo es um den Niedergang der Römischen Republik geht. Mhm. Und da ist auch so ein Element drin, wo übrigens mehrere Parallelen zu dieser Geschichte mit Dionysos laufen. Und zwar gibt es da zu Cäsars Zeiten so eine Jugendkultur, die sich die ganz ähnlich funktioniert. Also auch halt so eine hippe, auf ja so hedonistisch ausgerichtete, Carpe Diem-mäßige Kultur, die sehr stark auch von den kreativen Kräften der Gesellschaft Besitz ergreift und wo dann irgendwie Künstler und Intellektuelle Teil von sind und die sich dann irgendwie modisch anders kleiden und die von den alten machthabenden Herren irgendwie als verweichlichte Bürschlein irgendwie abgetan werden und so weiter und so weiter. Das ist in dem Hardcore History insofern ganz spannend, als dass Julius Caesar Teil dieser Bewegung ist und aber so ein bisschen einer der Trendsetter ist. Also der ist so 5 bis 10 Jahre älter als die Generation dieser Bewegung und ist aber, ja, im wahrsten Sinne des Wortes ein Trendsetter. Also es wird von Cäsar zum Beispiel berichtet, dass der seine Toga irgendwie sehr locker und offen getragen hat. Und das hat wohl so einen Modetrend ergeben, der dann später von dieser Beatnik-Kultur in Rom gewissermaßen übernommen wurde. Die sind dann später alle so rumgelaufen und so weiter. Und das hatte tatsächlich politische Auswirkungen, diese Subkultur da. Das will ich jetzt nicht alles nacherzählen, aber was der Dan Carlin, der diesen Podcast macht, der macht sich da dann Gedanken drüber und sagt, eigentlich scheint es uns aus unserer heutigen Sicht fast so ein Naturgesetz zu sein. Wenn wir die letzten paar Generationen uns angucken, jede Generation hat irgendwie Musik gemacht, die Elterngeneration als fürchterlichen Krach abtut, hat sich in einer Form angezogen, die Elterngeneration als unanständig empfindet, hat überhaupt sittliche Verhaltensweisen an Tag gelegt, wo die Elterngeneration sagt, naja, das finden wir nicht so ganz in Ordnung und so weiter, sodass es uns heute so zu sein scheint, als gehörte das so, als sei das einfach was zwischen den Generationen passiert. Und das lehnt er ab und sagt, das ist nicht so, aber es passiert durchaus mal in der Geschichte und hat da in Rom eben hier so einen Hinweis gefunden. Und wir haben hier mit dieser Geschichte von Dionysos einen Hinweis darauf, dass das im mykenischen Zeitalter auch schon mal passiert ist. Seine Erklärung oder
bei den Phöniziern oder so gibt es das tatsächlich auch.
Ja, da ist auch sowas.
Ja, okay. Es gibt so ein Zitat, das müsste ich suchen gehen. Mhm. Ich sage jetzt mal 2.500 Jahre alt ist. Mhm. Weiß die Zahl gerade nicht mehr auswendig, was genau so ein. Auch so, naja, die Jugend taugt nichts mehr und die schaffen nichts, hinausläuft.
Ja. Also auf jeden Fall ist die These, die der Dan Carlin aufstellt, dass er sagt, solange du als Gesellschaft gerade dabei bist, ums Überleben zu kämpfen, wo es echt eine Frage ist, ob du den nächsten Winter überstehst, wo du irgendwie gucken musst, dass du irgendwie genug Getreide vom Feld runterkriegst und so weiter, baust du keine Jugendgegenkultur auf. Also erstens hast du anderes zu tun und zum Zweiten sind die Erfahrungen, die deine Elterngeneration dir zu vermitteln hat, die sind lebenswichtig. Ja, der erfahrene Ackerbauer, der dein Vater ist, der hat quasi dir als Sohn Ackerbauer so wichtiges Wissen zu vermitteln, dass du überhaupt nicht auf die Idee kommst zu sagen, was weiß der Alte schon.
Ja. Plus, dass du machst die gleichen Sorten gleiche Sorte Erfahrung.
Genau. So, und dann Carlins These ist, und in dem Moment, wo eine Hochkultur sich so weit entwickelt hat, dass da so ein gewisser luxuriöser Lebensstandard entsteht, wie wir es bei den Phöniziern vermutlich hatten, die waren ja tatsächlich sehr reich und hatten da so ein, also das, was die Römer später als Karthago zerstört haben, das ist ja der Kern dieses phönizischen Reiches. Mhm. Also da haben wir das. Wir haben es auf jeden Fall in Rom zu Cäsars Zeiten. Und vermutlich, oder wenn denn Carlins These stimmt, dann müsste das auch was sein, was auf wie auch immer die historische Zeit, in der was auch immer an historischem Kern dieser Dionysos-Sage zugrunde liegt, gewesen sein. Und wir haben es jetzt seit vielen Generationen auch so, dass dann zumindest in den westlichen Kulturkreisen, in denen das so scheint, als sei das ein Naturgesetz gewissermaßen, dass, ja, wir leben im Luxus.
Ja.
So. Also zumindest im Vergleich zu Menschen, die jeden Tag drum ringen müssen, dass sie genug zu essen auf dem Tisch haben.
Ja, das ist eine clevere These.
Ja, also ich fand die auch ganz schlüssig und und das würde da zumindest hinpassen. Was ich noch gerade loswerden muss bezüglich dieser Cäsar-Geschichte, ist, dass da was Spannendes passiert, nämlich, dass es ein Punkt gibt, wo diese Bewegung so politisch bedeutsam wird. Und zwar hat Cäsar zu dem Zeitpunkt ein politisches Amt inne. Er ist Pontifex Maximus, er ist der höchste Priester der Religion gerade. Mhm. Das ist so ein mittelschweres politisches Amt. Also er ist so Religionsminister, kann man sagen. Und damit obliegt seiner Frau ein bestimmtes Ritual, was jährlich abläuft, wo Männer nichts zu suchen haben, gewissermaßen durchzuführen. Und dabei wird im Haus des Cäsar, wo dann an dem Tag quasi keine Männer Zutritt haben, die müssen da alle raus, wird ein Mann in Frauenkleidern aufgegriffen, der selber auch so einer der Posterboys dieser Beatnik-Szene ist und der offensichtlich irgendwie ein Verhältnis mit Cäsars Frau hat. Und das gibt dann irgendwie so einen politischen Skandal und einen Prozess auch und so weiter. Und das ist irgendwie ganz problematisch, weil Cäsar einerseits da jetzt eigentlich Gesicht wahren muss gegenüber den ganzen Senatoren und den alten Politikern, aber andererseits jetzt nicht sich so spießermäßig verhalten darf, gewissermaßen, der Hippie-Szene gegenüber, deren Trendsetter und Vorreiter er ist. Und da muss er sich irgendwie ganz komisch rauslavieren. Also auf jeden Fall Wie gesagt, das will ich jetzt gar nicht groß aufhören, aber da ist diese Parallele mit diesem Ritual, wo keine Männer hin dürfen und dann geht da einer in Frauenkleidern hin und wird erwischt, die ist da auch vorhanden. Mhm. Das fand ich auch nochmal bemerkenswert.
Ja. Ich habe gerade nochmal kurz über diese These nachgedacht, die der Kollege
Dan Carlin.
Vorbringt. Was ich daran charmant finde, ist, dass sie die Generationsbeziehungen mal aus so einer also angeblich ontologischen Konstante rausholt. Mhm. Weißt du, also das ist halt nicht mehr eine Generationsbeziehung sind so Punkt, mhm. Sondern was er ja macht, zu sagen, naja, die formen sich ein Stück weit über die Lebensbedingungen, in denen Menschen stecken.
Ja.
Und das gefällt mir daran, glaube ich.
Ja.
Glaube ich sehr gut.
Also genau, ich finde die auch gut und sie ist halt irgendwie auch so ein klassisches, nee, es ist nicht entweder so oder so, sondern es kommt halt drauf an. Das sind meistens die besseren Erklärungsmodelle als diese
alles. Wenn man dann auch ein bisschen erklären kann, worauf es ankommt, dann
ja.
Hat man, glaube ich, was gewonnen.
Ja, also ich fand die jedenfalls ziemlich schlüssig.
Mhm. Geht mir auch so.
Ja. Gut, haben wir dann diesen weltlich-politischen Teil, der da drin steckt, soweit abgeschlossen oder fehlt da noch was?
Von meiner Seite aus ist der soweit abgeschlossen.
Okay, ja.
Dann kommen wir zum zweiten Punkt, ne?
Mhm.
Ja, das ist diese Geschichte, dass Dionysos ja offensichtlich in der Lage ist, so die Ich hab die ganze Zeit das Gefühl, es gibt da ein richtiges Wort für und es entfällt mir, oder es entfleucht mir die ganze Zeit.
Mhm.
Also ne, sowas wie so dunkle Leidenschaften oder so aus den Leuten rauszukitzeln. Also irgendwas, was so unter der Oberfläche brodelt, nach oben zu holen.
Mhm.
Das hängt da gar nicht direkt mit zusammen, aber ein bisschen, deshalb erzähle ich das hiermit. Diese Geschichte mit Inos Kindern.
Ja.
Und den Stiefkindern. Ich finde, wenn man die quasi mit einer modernen Brille anguckt, dann klingt das nach einer Alkoholikerfamilie. Also weißt du, ne, so eine Eltern, die völlig in so einer Sucht stecken und durch die Drogen auf eine Art und Weise geprägt sind, dass sie sich tatsächlich gegen ihre eigenen Kinder wenden und ihren eigenen Kindern Schaden zufügen. Und sich so wenig im Griff haben,
okay.
Mhm. dass sie ihren Kindern Schaden zufügen, die bringt sie jetzt tatsächlich aktiv um. Das ist natürlich was eher selten der Fall ist, aber also ich hatte sofort so, weißt du, diese ganzen Verwahrlosungsgeschichten, die man so in der Tagespresse immer mal wieder zu hören kriegt, die flutscht mir einmal so durch den Kopf dabei. Mhm. Und was da eben auch drin steckt, ist sozusagen dieses dunkle Moment, was in Leuten drin steckt, nach vorne zu holen. Und das in einem Ausmaß, dass es die Leute halt tatsächlich beherrscht.
Mhm.
So, dass die, das ist ja in den meisten Geschichten offensichtlich so, dass die nicht mehr in der Lage sind, die Folgen ihres Handelns abzuschätzen.
Mhm.
Also bei dem König Midas, so, wenn man da einmal drüber nachdenkt, ne, okay, wenn alles, was ich anfasse, zu Gold wird, dann kann ich nichts mehr anfassen. Ist ja, also muss man ja nur einmal drüber nachdenken, dann wird einem das klar. Na, aber der ist so von seiner Habgier besessen, dass er das nicht mehr auf die Reihe kriegt.
Ja. Na, und das Irre ist, dass gerade der Midas, der wird quasi davor als ein sehr weiser König beschrieben, der so ganz besonnen und überlegt handelt. Und der will eigentlich also ursprünglich kommt er mit dieser ganzen Bewegung überhaupt in Kontakt, weil der mit dem Selenos sprechen will. Der interessiert sich eigentlich für Dionysos und seine ganze Wundertätigkeit gar nicht so sehr. Der hat gehört, dass Selenos ein erstaunlicher Redner und ein weiser Mann ist und will mit dem reden und kommt dann da irgendwie in diese ganze esoterisch-magische Geschichte rein und bleibt dann da drauf hängen und dann kommt da seine Habgier so zum Tragen und zack. Das ist eigentlich eine ganz tragische Geschichte.
Extrem tragische Geschichte.
Ja.
Und dass du das bei dem Gott ansiedelst, der auch den Alkohol verantwortet, das finde ich schon bemerkenswert.
Ja.
Oder eher nicht verwunderlich, sagen wir mal. Also dass da kommen so ein bisschen die Schattenseiten eben von sowas wie Alkoholkonsum und gerade Alkoholkonsum, den man nicht im Griff hat, durch. Also weil ist ja der Punkt an Alkohol, dass man sich nicht im Griff hat.
Weißt du? Ja, genau.
darum geht's halt.
Und dass er so ein Stück weit verstärkend wirkt für gerade so emotionale Dinge, das ist ja auch was ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht anfange, mit so Bücherwissen zu kommen. Meine eigenen Alkoholerfahrungen sind ja jetzt nur so schon sehr lange her, aber ich meine es auch so zu erinnern, also wenn du irgendwie gut drauf bist und besäufst dich, dann bist du irgendwie sehr gut drauf. Und wenn du irgendwie schlecht drauf bist und besäufst dich, dann bist du danach sehr schlecht drauf. Also so habe ich es zumindest abgespeichert für mich, dass Alkohol vor allem stimmungsverstärkend wirkt.
Ja, du hast vorhin noch sowas gesagt, so ich muss das jetzt paraphrasieren, das war so im Sinne von ja, und Sachen, die eigentlich geheim sind, dringen dann total an die Oberfläche. Und das passiert einem unter Alkoholeinfluss ja auch total gerne mal, dass man irgendwas erzählt, von dem man sich eigentlich dachte, ach, das muss ich auch nicht unbedingt erzählen. Und aber genau diese Selbstkontrolle, ja, was ist, was der Alkohol echt deutlich lockert.
Ja.
Also dieses ganze Thema, also da steckt so ein Kontrollthema drin, glaube ich. Also wer oder was in einem hat denn eigentlich die Kontrolle über das, was man tut und sagt und wie man sein Leben führt.
Ja.
Glaube ich. Also es gibt, also jetzt ja nicht so, dass die Griechen so ein wahnsinniges Vernunftideal gehabt hätten, soweit ich weiß zumindest. Aber zumindest aus einer modernen Betrachtung, finde ich, es gibt halt so eine Idee von irgendwie dem aufgeklärten und vernünftigen Menschen. Und dann gibt es irgendwie noch was anderes, was in den Menschen offensichtlich schlummert. Und das ist das, was der Dionysos irgendwie immer aus ihnen rauskitzeln kann.
Mhm. Naja, also ich finde gerade, wenn man, also wir müssen jetzt aufpassen, dass wir es nicht durcheinander schmeißen, aber ich finde gerade, wenn man sich diese Doppelung dann mit ihm und Apoll anguckt, wenn man so eine Sorte Geschichte erzählt, das klingt ja schon danach, als hätten die ziemlich klar, dass man irgendwie so eine Balance finden muss zwischen diesen ja, fast animalisch wirkenden Trieben und Emotionen, wie sie irgendwie so im Dionysos verkörpert sind, und zwischen diesem Vernunftideal, was dann aber auch kaltherzig sein kann, was sich in Apoll wiederfindet. So, und dass die das dann als so eine Doppelstruktur, wo man irgendwie eine Balance zwischenfinden muss, erzählen, das zeigt ja schon, dass das eher so ihre Idealvorstellung war, gewissermaßen.
Ja. Und auch das wieder, also das kann ich jetzt sozusagen nur mit den modernen Brillen, die ich habe, deuten. Von da aus ist es dann ja auch überhaupt nicht mehr weit zu so einem Modell, wie Freud sich das gedacht hat. Mit so einem, ne, so einer E-Struktur, die irgendwie was triebhaft Unbewusstes ist, und einer Über-Ich-Struktur, die zwar sehr rational ist, aber eben diese Kälte hat, und dem Ich, was irgendwie in der Mitte steht und irgendwie diese beiden Kräfte in Einklang bringen muss.
Ja, also daran erinnert es mich auch total. Es klingt super nach Freud. Und ich finde das auch spannend, dass, also deswegen habe ich auch so viele Geschichten, die was mit diesem Wahnsinn zu tun haben, erzählt. Also, weil es wird ja durchaus beschrieben, dass Dionysos gewissermaßen den Wahnsinn heilt, indem er ihn da an die Oberfläche holt. Und auch das klingt, finde ich, enorm nach Freud. Also diese ganze, irgendwie, man analysiert das Unbewusste und holt es ans Tageslicht, holt es ins Bewusstsein und damit wird es irgendwie bearbeitbar und dann auch irgendwie heilbar gewissermaßen. Das ist ja eine ganz ähnliche Vorstellung, die wir hier in dieser Dionysos-Sage finden. Nur dass die Therapieform eine etwas andere ist, ne? Sondern so hier trink mal von diesem magischen Gesöff hier und das bringt dann gewissermaßen deinen Wahnsinn an den Tag. Und dann kommt so ein Typ wie Silenos ins Spiel, der dann mit dir redet und das mit dir bearbeitet. Und danach bist du irgendwie geheilt. Und das finde ich, ja, also es ist so ein bisschen anderes Therapievorgehen, aber es klingt schon sehr nach Psychoanalyse, oder?
Naja, und dass man bei jemandem, der sich vielleicht selber gar nicht so genau eingestehen kann, was denn eigentlich seine Triebe so sind, erstmal ein bisschen Alkohol reinkippt, um da dran zu kommen, ist auch jetzt nicht so abstrus als Vorstellung, oder?
Ja, das stimmt.
Ich meine mich zu erinnern, das ist ewig her, dass ich irgendwie ein bisschen Freud gelesen habe, aber ich meine mich zu erinnern, dass Freud auch durchaus immer mal wieder in die Antike geht und da sich sozusagen seine Muster oder da die Muster findet, um dann Dinge zu erklären, die er in seiner Theorie aufbaut. Ich meine, in den Vorlesungen zur Psychoanalyse sind immer mal wieder Ausflüge da drin und in das Unbehagen in der Kultur, das ist ein relativ gesellschaftstheoretischer Text von Freud. Der hat auch irgendwie Anleihen in die griechische Antike. Ich habe überhaupt nicht mehr im Kopf, wie und wo. Aber ich meine, dass Freud sich da zumindest auskannte.
Ja, das stimmt. Und also man merkt es ja auch schon alleine, dass er irgendwie dann so bestimmte Mechanismen, wie zum Beispiel den Ödipus-Komplex,
Ja,
dann
das ist
auch nach einer griechischen Sagenfigur benennt. Das
das Paradebeispiel, ja.
ja, also daran sieht man das auch. Es ist auch durchaus denkbar, dass er von genau dieser Geschichte auch inspiriert war.
Ja.
Also das, wie ist denn das eigentlich, wie verhalten sich denn zeitlich Nietzsche und Freud zueinander? Wer war denn da? Waren die Zeitgenossen?
Ich meine, Nietzsche war vor Freud.
Ich guck mal gerade in der
Freud
Wikipedia.
ist ja irgendwie Mitte des 20. Jahrhunderts, glaube ich, erst gestorben.
Genau, Nietzsche ist 1900 gestorben, der ist 1844 geboren und 1900 gestorben und Freud.
Also von Freud gibt's noch Tonaufnahmen zum Beispiel, der muss später gestorben sein.
Ja, also Freud ist 12 Jahre jünger als Nietzsche und
Doch
ist,
nur.
ja, ist Jahrgang 56 und ist aber 1939 erst gestorben. Also der ist einfach deutlich älter geworden
Nietzsche.
als Nietzsche. Ja, also ist auch durchaus denkbar, dass quasi Nietzsches Philosophie da auch noch mal ein Stück weit mit reingespielt hat. Der stellt ja die These auf, dass sich quasi die Griechen als Gesellschaft inhaltlich fast nur mit genau dieser Balance zwischen diesem dionysischen Prinzip und dem apollonischen Prinzip, also zwischen Ratio und Emotio sozusagen, beschäftigt haben. Also ja, also man kann es fast so sagen, dass quasi mit dieser Hochkultur, die es den freien, reichen Männern vor allem ermöglicht hat, quasi frei von dem Zwang zu Arbeit zu sein, weil im Prinzip die Sklaven alles erledigt haben, dass da zum einen so Dinge wie Philosophie und Demokratie bei rumgekommen sind, weil die quasi ja die Zeit und Muße hatten, über solche Dinge nachzudenken, und andererseits aber eben auch die mit all dieser Freizeit halt einmal ja sehr dekadent geworden sind und da halt irgendwie in ihrem Luxus geschwelgt sind. Das könnte man ja auch so als, ne, dass die haben einerseits etwas sehr Apollonisches ausgelebt und andererseits etwas sehr Dionysisches.
Das ist auf keinen, also gerade diese Dionysos-Geschichten sind ja auf keinen Fall luftfeindliche Geschichten.
Nein, um Gottes Willen, im Gegenteil.
Also, genau, ne,
Und da ist ein Erlösungsaspekt mit drin, ne? Also das darf man echt nicht vergessen. Die waren quasi der Meinung, dass man sich dadurch läutert. Also du lebst einmal diesen Wahnsinn, der in dir drin ist, den holst du an die Oberfläche, lebst den einmal so richtig aus, und also und das ist dann so ein reinigendes Erlebnis, so dass du hinterher besser damit klarkommst. Also das hatte schon so ein, ja, das klingt echt wie Hippie-Kultur, ne? Das hatte so was Esoterisches auf der Suche nach dem nächsten Bewusstseinszustand. Und dann nimmt man so bewusstseinserweiternde Drogen und guckt, ob man irgendwie weiterkommt. Weißt du?
Ja.
Also, und ja, es fühlt sich auf jeden Fall sehr parallel zu dieser nietzscheanischen Philosophie und dann eben Freud'scher Psychoanalyse an. Und ich gehe mal davon aus, dass das stark in beides eingeflossen ist.
Ich würde auch davon ausgehen, ja. Ich muss das morgen im Büro echt mal nachgucken. Krieg das echt nicht auswendig hin.
Ja, ist ja auch nicht so. Also jetzt den Wortlaut brauchen wir ja auch nicht.
Nein, aber also das ist so, weißt du, das krebst so am Rande meines Bewusstseins rum, und ich habe so ein Gefühl von, das müsste ich doch eigentlich wissen. Ich weiß es aber gerade nicht.
Ja. Ja. Ja, auf jeden Fall finde ich das sehr, sehr spannend zu sehen, dass da fast schon so eine Art Proto-Psychoanalyse in dieser Dionysos-Sage drin steckt. Also zumindest mit diesem Wahnsinn und Heilungsaspekt, dadurch, dass man sowas Verborgenes an die Oberfläche holt, das finde ich.
Ja, und mit dieser ganzen Trieb war, glaube ich, überhaupt auch der Begriff, der mir vorhin fehlt, mit dieser ganzen Triebidee.
Mhm.
Also dass da halt auch noch irgendwas in den Menschen steckt, was jenseits von Vernunft existiert.
Ja. Ja, das stimmt. Ja.
Ja, das ist so das, was ich auf dem Zettel stehen hatte.
Ja. Das sind auch so im Wesentlichen die Punkte, die ich so ansprechen wollte. Es gibt noch so ein paar andere Sachen, die sind aber fast Doppelungen von diesen Dingen, die wir in der Folge über Zagreus auch schon besprochen haben. Also, dass man ja durchaus noch ein paar Parallelen mehr zu Jesus findet. In dieser ganzen eingeborenen Sohn-Zuschreibung und so weiter. Und ich finde es halt hier auch nochmal spannend, dass wir sogar so einen Effekt von Wiederauferstehung haben.
Mhm.
Also wenn man sich den Zagreus anguckt, der ist ja jetzt nur tatsächlich gestorben in so einer klassischen der Sohn des höchsten Gottes stirbt. Form und jetzt ist er wieder da. In anderer Form, ne? Also irgendwie transformiert, aber dennoch irgendwie wieder auferstanden.
Mhm.
Also die Griechen haben dem Dionysos auch so einen Beinamen gegeben, also der hat diverse Beinamen gehabt, aber einer davon war auch der zweimal Geborene. So. Und das klingt irgendwie schon sehr nach so Wiedergeburt oder Wiederauferstehung oder ähnliches.
Ja.
Ja.
auf jeden Fall so ein Wiederkehrmoment drin.
Ja. Gut. Wollen wir es dann dabei belassen?
Ich glaube ja, oder?
Ja. Also da ist, glaube ich, durchaus noch Raum zum Fantasieren drin in dieser ganzen Geschichte. Und ich kann euch da draußen auch nur empfehlen, da noch so ein bisschen reinzulesen, in was es noch für Sagen gibt über den Dionysos. Da sind echt spannende Sachen dabei. Ich habe jetzt ja wirklich nur so einen Ausschnitt gepackt und auch teilweise die Schmalspurversion der jeweiligen Geschichte erzählt. Aber da sind echt schräge Geschichten dabei. Also wenn ihr Lust habt, irgendwann mal selber in so griechische Sagen und Mythen reinzulösen, zu lesen, dann ist die Dionysos, dieser ganze Dionysos-Sagenkreis, ist auch ein guter Startpunkt, weil es da einfach viele so für sich abgeschlossene Geschichten gibt, die aber trotzdem total schräg und spannend zu lesen sind und wo man hinterher sich viel Gedanken drüber machen kann, was war das denn jetzt?
Was sollte das denn sein?
Genau.
Ja, ich fand mich jetzt auch gar nicht so unspritzig, wie ich befürchtet hatte.
Ja, das siehst du mal. Da hat der Dionysos hat die Spritzigkeit aus dir an die Oberfläche geholt.
Genau.
Ja.
Jetzt, wo sie einmal da ist, kann sie auch aus mir raus und dann ist sie weg.
Und das ganz ohne Wein.
Ja.
Sondern mit Kamillentee oder was auch immer du da gerade trinkst.
Das willst du gar nicht wissen.
Das will ich gar nicht wissen. Fenchel. Na, Fencheltee mag ich gerne.
Fenchel, Anis, Kümmel.
Boah, den mag ich gern. Den trinke ich tatsächlich mal so für Spaß.
Ich finde den, ich manchmal auch, aber gerade kommt er mir ganz schön zu den Ohren raus.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Gut. Dann habe ich noch kurz ein, zwei Hausmeisterlichkeiten loszuwerden. Gar nicht viel. Ich wollte nur einmal sagen, dass ich für den Troja-Alert und für den Spoiler-Alert übrigens auch bei app.net Accounts angelegt habe. Das heißt, ihr habt jetzt, was eure Social-Media-Präferenzen angeht, die freie Auswahl zwischen Identica, Twitter und app.net. Da läuft im Wesentlichen, was so Folgenankündigungen angeht, dasselbe bei auf. Aber ja, also ihr könnt da gewissermaßen in dem sozialen Netz eurer Vorliebe den jeweiligen Account abonnieren. Und die Links sind auch auf dem Blog schon gesetzt. Da ist auf der rechten Seite habe ich so kleine Oldschool-Micro-Buttons hingepackt für Twitter, Identica und app.net. Könnt ihr also folgen und auch den jeweiligen Account ansprechen, wenn ihr wollt. Den Hirnblockade-Account, also meinen höchstpersönlichen, den gibt es bei app.net auch. Mir macht das da gerade viel Spaß, da könnt ihr also mich gerne auch da ansprechen. Und Daniel habe ich da jetzt mal so hingezerrt.
Genau.
Beziehungsweise Matthias Fromm hat dich hingezerrt.
Genau. Eigentlich war es so, dass der Hörsuppen-Christian irgendwie noch Einladung zu vergeben hatte und ich bis nicht so weit war, waren die aber alle weg und dann sagte Matthias, aber er hätte noch eine.
Ja.
Und dann, genau, bin ich da jetzt auch, aber noch so ein bisschen ratlos. Aber das müssen wir nicht erklären.
Ja, genau. So ist es. Also auf jeden Fall, Daniel hängt da auch irgendwie so halb rum und weiß aber noch nicht so recht, was er davon halten soll. Gut, das war's auch schon an Hausmeisterei. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß an dem, was wir heute erzählt haben. Und bald kommt die nächste Folge. Bleibt uns bis dahin gewogen und tschüss.
Tschüss.
Jetzt habe ich mich gar nicht bei dir bedankt. Ich werde alt.
Ist jetzt nicht so schlimm.
Ich könnte ein tolles Zurückspulgeräusch einfügen. Weißt du, so. Und dann sagen, und dir, Daniel, danke ich nochmal fürs Gespräch. Ja, oder ich lasse das jetzt einfach so und schneide erst jetzt.
Das kannst du auch machen.
Das kann ich auch machen. Gut, dann machen wir jetzt Schluss. Tschüss zusammen.
Tschüss.
Shownotes und die Möglichkeit zu Kommentaren findet ihr unter trojaalert.bildungsangst.de. Bewertet uns gerne bei iTunes oder anderen Podcast-Portalen.
und wir freuen uns über Feedback und Klicks auf den Flatter-Button. Troja Alert ist eine Bildungsangst-Produktion aus dem Jahr 2013.